Bald geht sie los, die Fußball-EM. 24 Nationalmannschaften spielen in Deutschland um den Titel. Viele checken gerade schon in ihre Hotels ein. Die deutsche Nationalmannschaft, die ist in Herzogenaurach. England ist in Blankenhain oder Italien ist zum Beispiel in Iserlohn. Und wo man da pennt, das ist enorm wichtig.
Denn genau an so einer Unterkunft hängt es sehr oft, ob ein Turnier erfolgreich ist oder nicht.
Das sagt Torhüterin Almut Schuld. Und sie weiß, wie ein Team zur richtigen Mannschaft wird. Das wollen auch die Schweizer und haben deshalb nach dem perfekten Ort gesucht.
Wir werden rund 60 Leute sein. Wir brauchen viele Räumlichkeiten für die Theoriestunden, die die Spieler haben werden. Wir brauchen diverse Arbeitsräume für das Kommunikationsteam, für den Sicherheitschef, für den Teammanager.
Sagt Sergio Affuso, Pressesprecher der Schweizer Nationalmannschaft. Die Schweiz, die ist in Stuttgart gelandet. Portugal und Cristiano Ronaldo dagegen in einer Kleinstadt bei Gütersloh. Aber wieso? Wie kommen die Teams zu ihren Hotels? Wer entscheidet, dass Ronaldo in Harsewinkel schläft?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze aber auch für euch ein. Und wenn ich einen Urlaub plane, dann gehe ich vorher ins Internet, vergleiche Locations, lese Bewertungen, checke Fotos und das passt. Wenn Teams für ein großes Turnier wie die Fußball-EM das passende Quartier aussuchen, ihr Basecamp, ist das alles ein bisschen komplizierter. Für Almut Schuld ist so eine Unterkunft super wichtig. Sie ist bei vielen großen Turnieren dabei gewesen, hat sogar Gold bei den Olympischen Spielen geholt. Sie war also viel unterwegs. Deshalb meine Frage an Sie, welche Unterkunft ist hier eigentlich am stärksten im Kopf geblieben?
Tatsächlich sehr, sehr viele. Ich habe ja sehr oft Turniere erlebt, in denen man das Quartier gewechselt hat. Also es ist nicht so wie bei den Männern, dass man ein Hotel hat und dann dort sein Quartier hat für das ganze Turnier. Das habe ich tatsächlich erst eigentlich einmal erlebt. Ansonsten war es immer so, dass man von Spielort zu Spielort gereist ist. Dass man teilweise sogar mit den Gegnerinnen in einem Hotel war. Aus Sicht des Männerbereiches sehr verrückt. Und Aha. Es war jetzt bei der WM 2023, bei der ich nicht dabei war, war es das erste Mal so, dass man ja wirklich so ein Basecamp hatte. Ja, deswegen ist es vielleicht im Frauenbereich noch nicht so ganz ausgereift. Ja. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal gleiche Bedingungen haben.
Was macht eine gute Unterkunft für eine Mannschaft aus, deiner Meinung nach?
Für mich war es immer wichtig, dass man einen Rückzugsort hat. Ganz krass war es bei der WM 2011. Da waren teilweise selbst Journalisten bei uns mit im Hotel und man hatte nie dieses Gefühl, dass man abschalten kann, dass man seine Ruhe hat, dass man seine Privatsphäre hat. Und ich habe es gemocht, wenn man einen Raum hat, in dem man sich auch gerne mit seinen Mitspielerinnen und auch mit dem Betreuerteam getroffen hat. Ein gutes Quartier hat ja eigentlich ein Angebot für jede Interesse in diesem Team. Und es ist auch normal, wenn da 26 Spieler, Spielerinnen sind und dazu noch ein Staff. Ich schätze mal, dass bei den Männern irgendwie so eine Crew von 70, 80 Leuten unterwegs ist. Mhm. Das sind viele Persönlichkeiten und man muss genug Platz haben, dass diese Persönlichkeiten irgendwie auch ihren Ansprüchen gerecht werden. Das ist immer eine sehr, sehr große Herausforderung und ich finde das spannend, denn genau an so einer Unterkunft hängt es sehr oft, ob ein Turnier erfolgreich ist oder nicht.
Das heißt, es kann auch passieren, so, dass ihr mal vom richtig guten Quartier zum nächsten kommt, von einem wichtigen Spiel und dann so merkt so, oh nee, hier ist aber jetzt gar nicht so toll.
Auf jeden Fall. Genau solche Dinge sind passiert und die weiß denn der Zuschauer nicht. Man hat ja trotzdem den Anspruch, dass diese Mannschaft ihre Leistung bringt. Ein Beispiel von der WM 2015. Da sind wir vorm Halbfinale mit den US-Amerikanerinnen in ein Hotel gekommen. Man wollte die gleichen Bedingungen schaffen, dass halt alle Mannschaften das gleiche Hotel haben, somit die gleichen Ausgangssituationen und niemand kann sich beschweren. Das Problem war bloß, dass die Amis wussten, es kommen Tausende von Fans. Das heißt, bis mitten in die Nacht standen die Fans vor den Fenstern, haben gerufen und man konnte nicht richtig schlafen. Ich glaube, die Amerikanerinnen, die waren so schlau, dass sie gar nicht in dem Hotel übernachtet haben, sondern irgendwo anders. Die Fans es aber nicht wussten. Ja, und wir hatten dann halt den Nachteil.
Die standen dann vor euch quasi und haben die ganze Nacht Lärm gemacht. Du hast eben schon beschrieben, so ein bisschen, was dieser Zwiespalt ist. Zum einen will man Sachen zusammen machen, also Orte zum Kartenspielen, aber man muss auch ein bisschen Abstand haben, um eben keinen Lagerkoller zu bekommen. Gab es so Momente, wo du aber wirklich gemerkt hast in so einem Quartier, so, hier werden wir gerade zu einer echten Mannschaft?
Ja, auf jeden Fall. da gibt's sehr, sehr viele Möglichkeiten und das ist immer sehr, sehr individuell, wie auch so ein Turnier läuft, wie die ersten Spiele laufen. Wir hatten es bei der EM 2013 in Schweden, dass die ersten Spiele sportlich nicht unserem Anspruch gerecht wurden und wir uns dann oben in so einer ganz kleinen Kellerkammer unterm Dach getroffen haben. Eigentlich waren nicht genug Stühle für alle Mädels da und da ist in diesem Raum dann ein Gefühl entstanden, wo man gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt alle zusammen irgendwie schaffen. Wir müssen uns da rausziehen und wir müssen uns jetzt einmal ins Gesicht sagen, was nicht in Ordnung ist. Dann lief das Turnier irgendwie. Es lief zwar nicht fußballerisch perfekt, aber es lief erfolgreich und nachher war die Feier dann umso ausgelassener.
Also bei den Männern gab es gerade erst wieder eine neue ARD-Doku über die Zeit in Brasilien, Campo Bahia, das berühmte WM-Titel-Camp. Da ist mir aufgefallen, da wurde ja auch gefeiert, da gab es einen Pool, eine Tischtennisplatte, das wirkte alles so ein wenig wie Urlaub, das lag auch sicher eben an dem Land, wo das Quartier ist. Erinnerst du dich auch an so Erlebnisse, Quartiere, die sich so ein bisschen angefühlt haben wie, ah, hier sind wir eigentlich auf einer schönen Klassenfahrt im Urlaub?
Ja, also zur EM 2017 hatten wir auch den Trainingsplatz in unmittelbarer Nähe. Also wir hatten alle Fahrräder vor der Tür und man konnte einfach mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz fahren. Mhm. Und man hatte dann jedes Mal so dieses Gefühl, ich kann selbst entscheiden, wann ich irgendwie hinfahre. Ich kann das genießen. Es war schönes Wetter. Es war eine nette Außenanlage. Wir waren auch so mitten im Grün. Man konnte fußläufig einen Café erreichen. Da kam auch so ein bisschen Urlaubsstimmung in dem Sinne auf. Ich habe das sehr, sehr genossen, weil es entschleunigt hat. Und gerade diese Nähe vom Trainingsplatz zum Hotel habe ich auch immer als unheimlich wichtig empfunden, weil man nicht daran gebunden ist, ob die Mannschaft jetzt abfahren möchte, ob das Training in dem Sinne vorbei ist oder ob man selber sagt, boah, ich möchte jetzt gerne noch 5 Bälle spielen, ich möchte vielleicht noch einmal taktisch etwas durchgehen, ich möchte vielleicht noch 3 Standards spielen, einfach fürs Gefühl, um auch eine Sicherheit zu bekommen. Und dann können trotzdem schon 15 andere Spieler oder Spielerinnen ins Quartier zurück, weil sie ihr Fahrrad haben oder auch fußläufig dabei sind, anstatt dass alle auf diese Busfahrt drängen und man sagt, oh, jetzt hört doch endlich mal auf, steigt jetzt mal einsam mit die Bälle ein.
Wir haben schon drüber geredet oder du hast schon erzählt, ihr habt manchmal einen Flügel, aber ihr müsst euch die Hotels halt schon in der Regel teilen. Bei den Männern ist das anders. Schaut ihr da manchmal, welche Unterkünfte die Mannschaft jetzt von Julian Nagelsmann oder die früheren da bekommt und wo ihr da im Vergleich landet?
Ja, eigentlich beschäftigt man sich als Spielerin am Rande damit, also in der Vorbereitung, dass man sagt, oh, es wäre schon schön, wenn wir auch mal so einen Campo Bahia hätten. Auf der anderen Seite ist es im Turnier nachher egal. Man ist froh, dass man beim Turnier dabei ist und man muss mit diesen Bedingungen umgehen lernen. Und je flexibler man da auch ist und Verantwortung für sich selbst nimmt, am besten mit der Situation umzugehen, dann wird auch ein Turnier erfolgreich sein, weil man ansonsten immer Ausreden hat. Man kann dann sagen, ja, das Quartier war nicht perfekt und ähnliches, aber das wollen wir ja überhaupt nicht. Wir wollen ja dieses Turnier spielen. Und selbst wenn man zelten müsste, würde man garantiert trotzdem 30 Spielerinnen finden, die sagen, also ich bin dabei, ich will auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft finden. Und deswegen sind Bedingungen schön, wenn sie da sind, aber man muss sie auch annehmen können und damit umgehen können, wenn sie nicht vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um erfolgreich zu sein.
Ein gutes Basecamp ist also wichtig für den Erfolg bei einem Turnier. Deshalb wollte die Schweizer Teamleitung auch von den Spielern wissen, was die sich wünschen.
Wir wissen zum Beispiel, dass wir schätzen, dass eine Stadt in der Nähe ist, damit, wenn es mal einen freien Nachmittag gibt, dass sie selber aussuchen können, gehe ich in die Stadt, gehe ich etwas einkaufen, einen Kaffee trinken, will ich in die Natur gehen. Und in Stuttgart haben wir den Luxus, dass wir in 10 Minuten in der Stadt sind und rund ums Hotel ist es grün.
Sagt Sergio Affuso von der Schweizer Nationalmannschaft. Und er war mit dabei, als sie sich potenzielle Basecamps für das Schweizer Team angeguckt haben und sich dann für das Waldhotel in Stuttgart-Degerloch entschieden haben. Und Nova-Reporter Martin Schütz hat mir erklärt, warum gerade Stuttgart.
Also das war so eine Mischung aus eigenen Wünschen und Vorgaben der UEFA. Der Europäische Fußballverband hat sich nämlich vorgenommen, dass die Euro 2024 die grünste EM der Geschichte werden soll. Mhm. Und damit das klappt, wird das Turnier bzw. die Spielorte in 3 geografische Regionen unterteilt. Einmal Nordosten, dann den Westen und der Süden. Und die Teams sollen möglichst nur in einer Region ihre Gruppenspiele absolvieren, höchstens in 2 und auch möglichst nah an den jeweiligen Spielorten dann wohnen.
Wie ist das bei der Schweiz? Hat das da jetzt gut geklappt?
Ich würde mal sagen, so mittelgut. Also das Team wohnt, wie gesagt, in Stuttgart, also in der Region Süd, spielt einmal im etwa 150 Kilometer Luftlinie entfernten Stadion in Frankfurt, was auch zur Region Süden gehört. Aha. Und 2-mal aber in Köln im Stadion. Das sind schon mal One-Way ungefähr 280, 300 Kilometer und es ist eine andere Region, nämlich der Westen.
okay, wenn es zweimal fast 300 Kilometer weg ist, gab es da keine Quartiere, die näher dran lagen?
Doch, aber der Schweizerische Fußballverband musste sich wie alle anderen Verbände auch lange vor der EM schon um die Quartiere bewerben, wo sie sich denn mal so grundsätzlich vorstellen könnten zu wohnen. Ah. Und da haben die Schweizer eben Stuttgart auf ihrer Liste gehabt, aber zum Beispiel auch Mainz, was sehr nah dran ist an Frankfurt und auch dann deutlich näher an Köln wäre. Die möglichen Quartiere, die hat man sich dann angeschaut und nach der Auslosung der Gruppenspiele im Dezember 2023 war dann klar, in welchen Stadien dann alle spielen, wer wohin muss und welche Quartiere endgültig dann gebucht werden können. Und die Slowakei, die spielt zweimal in Frankfurt und hat deswegen Mainz bekommen. Also damit sie zweimal sehr kurze Wege haben. Die Schweizer haben halt so ein bisschen Pech gehabt und konnten sich dann eben in Stuttgart einbuchen.
Wobei man sagen muss, das sind jetzt ja alles keine Distanzen, wegen denen die Schweizer fliegen müssen.
Nee, nicht zwangsläufig. Das werden die Schweizer auch erstmal nicht machen. Die reisen mit ihrem Mannschaftsbus ins Teamhotel an und dann geht's per Bahn zu den jeweiligen Gruppenspielen, sagt Sergio Affuso.
Ist es eine kurze Reise, die die Spieler sicherlich auch nutzen werden, um Karten zu spielen, um Brettspiele zu spielen. Das ist so ein bisschen der Zeitvertrieb unserer Spieler. Die amüsieren sich immer und haben da interne Competitions während den Reisen.
Und sollte die schweizerische Nationalmannschaft der Männer die Gruppenphase überstehen, dann gibt es in Stuttgart ja auch einen Flughafen, um weiter entfernte Stadien zu erreichen. Eines der potenziellen Achtelfinalspielorte wäre nämlich Berlin. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist dann schon ein ganz schöner Ritt von mit der Bahn ungefähr 6 Stunden hin und 6 Stunden wieder zurück. Ja. Also da würde es dann wahrscheinlich eher auf dem Flugzeug hinaus.
Ja, dann wird es dann wirklich langsam auch schwierig. Die schweizerische Nationalmannschaft, die mochte ja auch das Basecamp in Stuttgart. Das war ja auch einer ihrer Favoriten. Also was hat die denn überzeugt, dass sie das eben von Anfang an auf der Liste hatten?
Also laut Sergio Affuso vor allem die gute Kombi aus einem sehr guten Hotel und einem sehr guten Trainingsgelände. Das Stadion auf der Waldau ist nur 5 Minuten zu Fuß oder 1 Minute mit dem Fahrrad vom Hotel entfernt. Das ist also ganz entspannt auch für Langschläfer zu machen. Das Hotel ist komfortabel und vor allen Dingen nicht zu groß und nicht zu klein. Das Team muss einen gesamten Staff ja beherbergen. Das sind ungefähr 60 Leute, die noch mit dabei sind.
Ja.
Die brauchen alle ein Zimmer und dann möchte man vielleicht auch nicht unbedingt, dass da viele Autogrammjäger sich noch zusätzlich einbuchen. Außerdem braucht man Arbeitsräume für Theorie-Sessions mit den Spielern, für die Medienleute, für Leute, die sich eben um die Schuhe kümmern, Physiotherapeuten, was auch immer. Die Schweiz hat für die Zeit des Turniers deswegen dieses komplette Hotel gebucht.
Klingt also nach einer gut überlegten Wahl und man muss mal schauen, wie weit der Geist von Stuttgart die Schweiz dann trägt bei der Europameisterschaft. Was zeigt denn die Erfahrung? Hatte die Nati bisher ein gutes Händchen, was Turnierquartiere angeht?
Also Sergio Affuso sagt, dass das wegen der wirklich gründlichen Vorauswahl bisher meistens ganz gut geklappt hat. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Bei der WM in Russland 2018 hat die Schweizer Nationalmannschaft in einem Ressort an der Wolga residiert, in der Nähe der Stadt Toljatti. Das war den Spielern wohl zu langweilig, weil einfach nicht genug los war.
Okay, das heißt jetzt vielleicht besser, weil sie sind nur 10 Minuten entfernt von Stuttgart City. War das ein Grund?
Ja, auch, weil da kannst du shoppen oder in den Wald gehen, kannst dir aussuchen, was du machst. Also hast mehr Optionen.
Also, die Orte der Gruppenspiele waren wichtig. Und die ideale Kombi aus Hotel und Trainingsgelände. Zumindest für die Teamleitung der Schweiz. Portugal ist in Hasewinkel. Mal wieder. Da war man auch schon 2006 bei der WM in Deutschland. Portugal spielte damals ein überragendes Turnier und wurde Vierter. Aber einfach entscheiden, dass man nach Hasewinkel zurückkehrt, durfte Portugal ja nicht. Ihr habt es gehört, man musste sich auf ein Basecamp bewerben. Online. Und dann hoffen, dass man das bekommt, was man möchte. Ich habe Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk Sportredaktion gefragt, wie man als Hotel in Stuttgart auf diese Liste gekommen ist.
Es gab ein Bewerbungstool, ein Formular, was die interessierten Orte und Hotels ausfüllen mussten. Da geht es eben dann auch um ganz viele so konkrete Details. Also welchen Komfort hat mein Hotel? Wie steht es um die Sicherheit? Ganz wichtig auch, dass man die gewährleisten kann für die Mannschaften. Inwieweit ist Diskretion und Privatsphäre möglich? Also die berühmten Trainingskiebitze, die man gerne nicht so sehen würde bei der Europameisterschaft, kann man die wirklich außen vor lassen?
Ja.
Wie sind die Trainingsplätze ausgestattet? Wie ist die logistische Anbindung? Also ist ein Flughafen in der Nähe? Wie ist die Verkehrsinfrastruktur, um die Stadien zu erreichen? All diese Fragen musste man da beantworten. Und dann wurde ausgewählt in diesen Katalog und so hat sich das Waldhotel in Stuttgart-Degerloch eben auf dieser Liste nachher wiederbefunden.
Wenn man sich aber diesen Online-Katalog mal anschaut, dann kann das im Internet sehen, wie diese Basecamps über Deutschland verteilt sind. Und dann fällt auf, es gibt sehr viele Basecamps im Süden und im Westen, aber sehr wenige im Osten von Deutschland. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass auch im Osten kaum gespielt wird. Es gibt ja eigentlich nur einen Spielort in den ostdeutschen Bundesländern, nämlich Leipzig. Dazu noch das Berliner Olympiastadion, was auch sehr weit im Osten des Landes liegt. Und deswegen sind auch die Teamquartiere konzentriert auf die Orte, wo viele Spiele stattfinden. Also wir haben alleine 4 Stadien in Nordrhein-Westfalen. Natürlich werden dann auch viele Teams da unterkommen. Zum Beispiel der Titelverteidiger Italien schläft in Iserlohn im Sauerland, weil die eben auch in Dortmund und Gelsenkirchen spielen werden. Daher kommt das. Es gibt trotzdem einen ganz prominenten Ort im Osten Deutschlands bei dieser Europameisterschaft, Blankenhain in Thüringen. Da war bis vor wenigen Tagen die deutsche Nationalmannschaft bei ihrem Trainingslager, weil man natürlich auch im Osten Deutschlands Präsenz zeigen wollte auf dem Weg dahin. Und genau das gleiche Hotel, dieses Golfresort, werden dann die Engländer bei der EM beziehen. Also da ist dann zumindest auch da ein bisschen Aufmerksamkeit in diesen Wochen da.
Die UEFA wollte ja auch, dass das die, Zitat, grünste EM der Geschichte wird. Wir haben aber auch schon mitbekommen, die Schweiz muss von Stuttgart zum Beispiel doch so ein bisschen noch unterwegs sein. Wie klappt denn das ansonsten mit den kurzen Distanzen?
Ich würde sagen, das klappt einigermaßen gut, könnte aber noch deutlich besser laufen. Also ich habe die Italiener schon angesprochen, die spielen in Dortmund und Gelsenkirchen ihre beiden Spiele, schlafen deswegen auch in der Nähe. Das dritte Spiel findet dann in Leipzig statt. Hätte man sich auch irgendwie vorstellen können, dass das vielleicht ein bisschen näher noch stattfindet. Man hat ja die 10 Stadien, die Deutschlandkarte in 3 so Zonen, Nord, West und Süd eingeteilt. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Mut hätte man das auch noch kleiner machen können, diese Zonen. Das zeigen ja auch Wettkämpfe aus anderen Sportarten, dass man beispielsweise eine Vorrundengruppe einfach nur in 2 Städten spielt, zum Beispiel München und Stuttgart oder Dortmund und Gelsenkirchen. Ja. Das wollte man aus verschiedenen Gründen nicht, deswegen klappt das so halb, würde ich sagen. Es ist schon so, dass man viel Verkehr reduziert. Es ist auch so, dass man viel auf die Straße und auf die Schiene bekommt, weg von den Flughäfen. Aber da wäre sicherlich noch mehr gegangen.
Ich habe mal nachgeschaut. Auch Portugal spielt in Dortmund, Gelsenkirchen und Leipzig. Von Hasewinkel aus sind es bis dahin übrigens ordentliche 400 Kilometer. Aber gut, die Distanz zu den Stadien ist halt nicht alles, wenn es um die Auswahl bei einem Teamhotel geht. Es geht um eine gute Anlage für die Spieler, mit viel Platz für den großen Staff, gutem Essen, guter Anbindung, am besten zur Stadt und zur Natur, Orte zum Zusammenkommen, aber auch Platz, um allein zu sein. Also ziemlich viele Faktoren. Ob am Ende dann alles so aufgeht, wie die Teams sich das vorstellen, das weiß ja keiner. Am Ende wird auf jeden Fall nur eine von 24 Unterkünften sagen können, dass sie die Europameister bei sich hat. Ich bin Nick Potthoff, das ist Unboxing News. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern von Hasewinkel bis nach Blankenhain und darüber hinaus. Und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn gern euren Freundinnen und Freunden. An der Folge mitgearbeitet haben Monika Ahrens, Ingo Rockenberg, Katja Vossenberg, Mathis Dierkes und Alex Hart. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.